Segnung aus Krankheitsgründen als Handlung ausfällt heute, wir werden das im Übrigen sicherlich bei Gelegenheit nachholen, ist der Segen ein Thema, mit dem wir uns durchaus immer wieder beschäftigen dürfen und müssen, weil Segen ist ja etwas oder eins von den Dingen, die wir als Christen im Gottesdienst, in Veranstaltungen immer wieder im Munde führen. Der Herr segne dich, der Herr hat den Abend gesegnet, wir hatten eine gesegnete Zeit und überhaupt ist ganz viel mit Segen verbunden und wir reden und darüber und nehmen dieses Wort in den Mund. Wie so viele Worte im Leben, ohne vielleicht unbedingt so ganz genau zu wissen, wovon reden wir denn da eigentlich. Es gibt ja so manche Dinge, die man als Christ und Christin aufsaugt, schon von Anfang an, wenn man Christ wird, so das Wort Amen, das Amen in der Kirche, das berühmte und berüchtigte, wird so schnell gesprochen, ohne zu wissen, ja, was rede ich denn hier eigentlich? Viele Dinge, die, oder das Wort heilig, man könnte, ich denke, beinahe ein Jahr lang durchpredigen über bestimmte Begriffe, die wir wie selbstverständlich benutzen, aber nicht unbedingt wie selbstverständlich verstehen und vielleicht deshalb auch in falscher Weise benutzen, mit den besten Absichten sicherlich, ohne Frage. Aber manchmal macht es schon Sinn, miteinander zu reden, ob wir alle miteinander auch über das Gleiche reden, wenn wir das gleiche Wort benutzen. Das ist nicht immer so selbstverständlich. Und wenn wir heute, auch wenn wir diese Segnungshandlungen nicht machen, über Segen reden, dann ist es, glaube ich, ganz gut, mal darüber nachzudenken, worüber reden wir. Ich bin sehr dankbar, dass du diesen Erntedankpsalm heute vorgelesen hast. Den liest man nicht so oft vor. Das ist so schön zu sehen, wie gerade im Alten Testament Segen sehr stark verbunden ist mit der äußeren, mit der materiellen Versorgung. Die Ernte kommt, wir können wieder ein Jahr leben, Gott hat uns gesegnet und alle werden es sehen, dass wir versorgt sind von unserem Gott. Ist es das, was mit Segen gemeint ist, äußere Versorgung, dass das Materielle alles geregelt ist, dass alles gut ist? Sicherlich ist das auch ein Aspekt. Wir leben ja in dieser Welt und wir sind von materiellen Dingen abhängig, gar keine Frage. Aber erschöpft sich Segen darin? Ist Segen etwas, wo ich vielleicht sage, Glück? Ich will glücklich sein. Ist Segen etwas, wovon ich sage, es soll alles gut werden? Ich möchte, dass alles gut wird. So alles. Und das hat sicherlich für jeden andere und auch viele Aspekte. Ich möchte, dass alles gut wird. Ich möchte, dass alles so wird wie früher. Alles so einfach, so überschaubar. Ich möchte, dass alles wieder so ist, wie es mal war. Nicht so kompliziert wie heute. Das überfordert mich. Nächste Woche, wir haben es gehört, haben wir Wahlen. Wie kompliziert ist das denn? Was soll ich denn wählen? Und wenn ja, warum? Und ich stehe davor und diese Welt, vieles dreht sich immer schneller und dann ist natürlich verständlich, dass man denkt, Herr, segne und meint mit diesem Segen, mach, dass alles wieder gut ist. Es ist doch normal, dass ich möchte, dass alles gut ist. Aber was ist denn gut? Was ist denn Segen, wenn ich darum bitte, dass alles gut ist? Segen, dieses Wort, das wir benutzen, kommt vom lateinischen Signum, ne? Das Zeichen, das man gemacht hat, wenn man den Segen spendet. Ein Zeichen, aber dahinter inhaltlich das Benediktus, gut reden, Eulogia auf Griechisch, eine gute Rede. Also, es ist die guten Worte Gottes jemandem zusprechen. Und die guten Worte Gottes sind überaus vielschichtig. Aber es bedeutet, jemandem etwas bewusst zusprechen, wenn wir segnen. Das ist nicht ein Segenswunsch, sondern es ist etwas, wir sind berufen zu segnen. Wir sind Menschen als Christinnen und Christen, die Segen empfangen haben. Das ist nicht ein frommer Wunsch, ein Segen, sondern es ist das bewusste Zusprechen der guten Worte Gottes an dich. Eulogia, gute Rede, Benediktus, benedicere, gut reden. Was bedeutet das aber inhaltlich, diese guten Worte? Und ich möchte mit euch darüber nachdenken, wenn wir vielleicht über das Materielle hinausgehen. Nur weil einer reich ist, ist das noch lange nicht bedeutet, dass es ihm gut geht, dass er glücklich ist. Wir kennen, wenn wir das mal sehen, so viele reiche Menschen, die sind nicht glücklich, obwohl sie materiell versorgt sind. Das kann ja nicht der Segen sein. Worum geht es?
Und ich denke, wir sollten mal darüber nachdenken, was Gott für uns vorgesehen hat. Segen ist prinzipiell ein gelingendes Leben, wie immer das en Detail aussehen mag. Das ist nicht abhängig von viel Geld auf dem Konto, von dickem Auto, von Prestige. Ein gelingendes Leben ist ein Leben, das ankommt am Ziel. Ein gesegnetes Leben ist ein Leben, das am Ziel ankommt. Und da stellt sich gleich die erste Frage, ja, wo möchte ich denn ankommen? Wo möchtest du denn ankommen, wenn du mal irgendwann dein Leben hier auf dieser Erde beendet? Wo möchtest du denn angekommen sein? Wo möchten wir ankommen? Wenn wir von Segen reden, geht es darum, anzukommen. Und deshalb auch vom Ziel her zu leben. Wenn ich ankommen möchte und weiß, wo ich ankommen möchte, habe ich ein Ziel, von dem her ich heute leben kann. Ein gesegnetes Leben ist ein Leben, das vom Ziel her lebt, ein gelingendes Leben, das ankommt. Ich habe mal zwei Texte mitgebracht. Der erste ist dieser eigentlich der Segnungstext für den Samuel, aber ich denke, der bekannte Text ist etwas, was uns allen heute natürlich immer wieder neu was zu sagen hat, aus den Sprüchen. Und ihr seht das, ich habe das mal parallel gesetzt, Sprüche 3, 5 bis 6 und Psalm 37, 4 bis 5, das mit ähnlichen Worten das Gleiche ausdrückt. In den Sprüchen heißt es, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Dazu Psalm 37, freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Mit anderen Worten, ganz ähnlich gesprochen, vertraue Gott und er krönt dein Handeln mit Erfolg. Er krönt das Jahr mit einer guten Ernte. Er wird es richtig machen. Aber was heißt das denn? Das sind auch Worte, die wir lesen, die wir vielleicht sogar mal auswendig gelernt haben, weil es bekannte Worte sind. Aber was heißt das denn? Vor allem dieser Spruch, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Da habe ich auch schon mitbekommen, dass das durchaus falsch interpretiert wurde. In dem Sinne, denk nicht viel nach. Glaub einfach, denk nicht viel nach. Glaub, was der Pastor sagt. Oh, nicht drüber nachdenken. Glaub's einfach. Glaub's einfach. Ich hab recht. Ich bin nämlich der Pastor. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf deinen Pastor. Nein, Gott schenkt uns seinen Verstand und er erwartet von uns, dass wir ihn gebrauchen. Dafür ist er nämlich da. Es geht nicht darum, meinen Verstand nicht zu gebrauchen. Es geht darum, mich auf etwas zu verlassen. Was ist denn Glück, Erfolg, Segen, wovon er hier redet? Das, was uns wirklich ans Ziel bringt, das, was wirklich wichtig ist. Er sagt, benutze deinen Verstand, vertraue Gott und benutze deinen Verstand bis zum Äußersten, denn der recht gebrauchte Verstand wird uns zu Gott führen. Indem wir nachdenken über das, was wir sehen, wenn wir in die Welt schauen, wenn wir den Menschen sehen, wenn wir unseren Verstand verstandesmäßig gebrauchen, kommen wir an eine Grenze, wo wir dann sagen müssen, irgendwann, ab hier beginnt Gott. Ab hier kann ich nämlich nicht mehr erklären, ab hier kann ich nicht mehr analysieren, ab hier kann ich nichts mehr in Systeme pressen. Hier ist Gott, der unverfügbar ist. Ich benutze meinen Verstand. Und deshalb hat auch mal jemand gesagt, am Boden des Bechers der Wissenschaft, wenn man ihn ausgetrunken hat, wartet Gott. Dann, wenn mein Denken an seine Grenzen kommt, benutze deinen Verstand. Verstandesmäßig gebraucht, führt mich der Verstand zu Gott. Falsch gebraucht, führt er zur Atombombe. Schlicht und ergreifend. Den Verstand, den Gott uns Menschen gegeben hat, die Fähigkeit, Dinge zu entwickeln, zu erforschen, nachzudenken, in der rechten Art und Weise gebraucht, führt es uns zu Gott. In der falschen Art und Weise führt es uns zu immer raffinierteren Waffen, um uns gegenseitig umzubringen. Und zeigt, hier liegt nicht der Segen. Der Verstand, der sich nur auf sich selber verlässt, hat falsche Kriterien. Der Verstand, der irgendwann dahin geht, Auge um Auge, Zahn um Zahn, zu übertragen, sagt, du tust mir was, ich tue dir das Gleiche oder ich tue dir noch Schlimmeres. Die Logik sagt mir, ich zahle es dir heim. Der Verstand sagt mir, das kann ich mir doch nicht gefallen lassen. Das lässt du dir gefallen? Gib ihm. So, der Verstand, das, was uns nahe liegt. Aber der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird unsere Herzen und Sinne bewahren, um ans Ziel zu kommen. Wir dürfen uns nicht blind auf unseren Verstand verlassen. So, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern vertraue auf Gott. Benutze deinen Verstand, um zu verstehen und zu erkennen, dass dein Leben ans Ziel kommt, nicht indem du Maßstäbe anwendest, wie sie die Welt, die Erziehung, leider oft Schule nur im Sinne von Information, Wissen, logischem Handeln, Ursache und Wirkung mitgibt. Das reicht nicht für die Ewigkeit. Das reicht nicht. Ein Leben, das ans Ziel kommt, ist ein Leben, das etwas lässt, um etwas zu bekommen. Verlass mich nicht auf den Verstand, ich lasse das los, um anzukommen, damit ich Gott einlassen kann in mein Herz. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern vertraue auf Gott. Und dann parallel freue dich über den Herrn. Er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Das Loslassen, damit Gott hineinkommen kann. Das Weglassen, damit mein Herzenswunsch, mein wirklicher Herzenswunsch zutage treten kann. Nicht gefiltert von irgendwelchen verstandesmäßigen Denken, Logik, das ist doch Quatsch, das geht nicht, bilde dir doch das nicht ein. Was denkst du, was denkst du? Was sagt dein Herz? Ich weiß nicht, was mein Herz sagt. Da ist so viel Verstand, so viel zugeschüttet an Logik und so. Was sagt dein Herz? Was ist dein Herzenswunsch? Ich will dir deinen Herzenswunsch erfüllen. Denn Gott ist doch in unserem Herzen. Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. So schreibt es Paulus den Römern. Er ist doch in unserem Herzen. Aber wir kommen ja gar nicht dahin, weil der Verstand uns so oft zugeschüttet hat, das logische Denken, das, was uns beigebracht wird. Wir dürfen wieder dahin kommen, um dann zu sagen, denke bei jedem Schritt an ihn, Vers 6. Er zeigte den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Und Psalm 37, 5, befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Denke an ihn. Wo liegt deine Aufmerksamkeit? Wenn du durch dein Leben gehst, durch dein Alltag, wo liegt deine Aufmerksamkeit? Was siehst du? Was hörst du? Was leitet dich? Welches Ziel verfolgst du? Denk an ihn bei jedem Schritt, den du gehst und befiehl ihm dein Leben an. Dann wirst du Erfolg haben im Sinne, dass du ans Ziel kommst. Bedenken, was möchte Gott, was ist wichtig, was ist mein Ziel? Denke an ihn. In dieser Entscheidung, denke an ihn. Das geht so, das ist etwas, wo man sich dran gewöhnen muss. Das muss etwas sein, was mein Leben prägt. Ich erinnere mich noch gut in eine Situation, da war ich in irgendeinem Baumarkt und ich glaube, ich brauchte nur eine Mutter oder sowas. Ich brauchte nur eine, es war nur eine oder eine Schraube, ich weiß nicht, eine Mutterschraube ist ja alles das Gleiche. Aber ist ja egal, ein Kleinteil. Nun war das aber so, dass in dem Baumarkt irgendwie nicht einzelne Teile gab. Du musstest immer ein ganzes Ding mit 20 Teilen, die ich nicht brauche, ich brauche nur eins. Und dann, dann war da eine, die war irgendwie nicht so ganz zu. Und plötzlich eine Mutter, merkt keiner. So, was mache ich jetzt? Der Verstand sagt, das stimmt, das ist völliger Unfug. Das Ding ist schon angebrochen, merkt keiner, eine Mutter, also ich brauche kein ganzes. Und mein Verstand, so diese Logik, führt mich in eine Richtung ganz weit weg von Gott. Mein Herz sagt mir, nein, nein, mache ich nicht. Das tue ich nicht. Ich kaufe jetzt zwei davon. Aber So, versteht ihr, das sind so die kleinen, in Anführungszeichen, Dinge des Alltags. Das ist ein banales fast Beispiel, aber das bezieht sich auf alles Mögliche. Der Verstand, ja, jetzt mach doch nicht so einen Stress hier, wegen so einer Kleinigkeit. Du lass doch mal, ja, da muss dir doch dein Verstand sagen, dass es Unfug ist. Mein Verstand sagt mir das vielleicht, aber ich pfeife auf meinen Verstand in diesem Punkt. Mein Herz sagt mir was anderes. Aber dazu muss ich in Kontakt mit meinem Herzen sein und muss Gott in Kontakt mit meinem Herzen lassen, damit ich hören kann, was ich will dir erfüllen, was du dir von Herzen wünschst. Ich will, dass du dich freust. Freude soll dich erfüllen. Freue dich über den Herrn, weil ich dir deinen Herzenswunsch erfülle. Aber was ist denn mein Herzenswunsch? Was ist dein Herzenswunsch? Wenn du jetzt einen Zettel hast, einen Stift, sollst du das aufschreiben. Ich gebe dir eine Minute, mache ich nicht. Aber denk mal, es wäre so. Mein Herzenswunsch jetzt, in diesem Moment. Was wünsche ich mir wirklich von Herzen? Nicht, was sollte ich mir jetzt wünschen, weil es logisch ist. Dann bist du weit weg, sondern was so wirklich, völlig unlogisch, völlig unweltlich sozusagen, das ist völlig illusorisch. Ja, ja, für illusorische Sachen ist Gott zuständig, das ist nämlich genau das Richtige, das ist sein Metier, illusorische Sachen. Die Sachen, die wir irgendwie selber hinkriegen, da brauchen wir ja Gott nicht zu. Der Herzenswunsch. Loslassen sollen wir unseren Verstand, um unser Herz zu entdecken. Um zu entdecken, was wirklich in uns ist. Denn da beginnt der Segen überhaupt erst. Nicht in den äußeren Dingen, die du durch deinen Verstand vielleicht auch erreichen kannst. Kannst eine tolle Ausbildung machen, kannst dich anstrengen, kannst noch Zusatzausbildungen machen, kannst noch einen besseren Job, noch mehr Geld verdienen und so weiter. Das kannst du mit deinem Verstand hinkriegen. Dafür hat Gott dir den gegeben. Aber das ist kein Segen. Das ist keine Garantie für Glück, für Erfolg, für etwas Gutes. Damit kommst du nicht unbedingt ans Ziel, das wirklich zählt. Irgendeine Etappe wirst du wohl erreichen, aber nicht das wirkliche Ziel. Und damit komme ich zu dem eigentlichen Grund allen Segens für uns als Christinnen und Christen. Wie er in Epheser 1, Vers 3 ist, das, was ihr hier seht. Der Epheserbrief, Kapitel 1, ist etwas, was man gerne auswendig lernen darf. Aber man sollte wissen, was da steht, denn da geht es genau darum, was wir in Christus haben. Das, was im Alten Testament vor allem auf der materiellen Ebene, aber natürlich nicht nur, sich abspielt, wird hier ins Zentrum gerückt, von dem aus alles andere sich erklärt. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Da ist der Ursprung allen Segens. An Jesus Christus kommen wir nicht vorbei. Das ist unser Bekenntnis als Christinnen und Christen. Das ist unser Bekenntnis als christliche Gemeinde. An Jesus Christus kommen wir nicht vorbei. Das widerspricht jeglicher Logik, jeglichem Verstand. Ein Gott, der seinen Sohn sendet, der sich selbst sendet, um für uns etwas zu tun, um für uns zu sterben und dann sogar wieder aufersteht. Und all das, was wir lesen im Evangelium, der sagt, ich gebe mich für dich, weil ich sehe, du kriegst es nicht hin, also komme ich zu dir. Das ist sowas von unlogisch und das widerspricht so dem menschlichen Verstand, dass es nur richtig sein kann. Weil wo wir mit unserem menschlichen Verstand hinkommen, das sehen wir ja jeden Tag, wo wir mit Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst hinkommen, das würde ich gerne sehen. Hier bei uns zuerst. Denn hier muss es beginnen. Wo sonst? Und dann möchte ich es da draußen sehen. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht nur als Spruch, als Tat. Segen ist eine Handlung, die aus dem Herzen kommt. Ich werde gesegnet, ich habe Anteil, heißt es. Segen im biblischen Sinne ist ein Leben, das erkennt, dass es in Christus schon am Ziel angekommen ist. Jesus ruft, es ist vollbracht. Und damit ist alles vollbracht. Dein Leben ist am Ziel angekommen, wenn du an ihn glaubst. Ich lebe und wir haben Anteil daran, sagt Paulus, wir haben Anteil bekommen an diesem Leben, das Christus lebt. Jetzt schon beim Vater und wir haben Anteil daran jetzt hier auf dieser Erde. Es ist nicht nur etwas, was weit weg ist. Es kommt von oben, aber es wirkt sich heute aus. Ein Leben, das schon angekommen ist. Und das ist Glauben. Ein Alltag mit all seinen Höhen und Tiefen aus einem gelungenen Leben heraus zu leben. Aus einem Leben, das schon angekommen ist, von oben her. Wir haben die Fülle bekommen, die Fülle des geistigen Segens, die uns ermutigt und berechtigt zu leben, zu lieben und auch mal Fehler zu machen und dann um Vergebung zu bitten und dann weiterzumachen, um aufzuatmen, nicht versuchen, alles richtig zu machen, nicht versuchen, nur verstandesmäßig, logisch zu handeln. Die Fülle des Segens berechtigt uns. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben im Überfluss, berechtigt uns zu leben. Und nicht vorher alles zu zerdenken. Aber dazu brauchen wir unser Herz und wir sind weit entfernt von unserem Herzen, in dem Gott zu uns redet. Bedenke mal, überleg mal, wenn du das ganz tief in deinem Herzen hättest, sag, ich bin schon angekommen. Ich bin schon angekommen. Wie, du bist schon angekommen? Wie lebt man denn dann? Wenn man, so, ja, ich bin schon angekommen. Und wer schon angekommen ist, also wer schon da ist, der kann sich ja gar nicht mehr verirren, weil er ja schon da ist. Der muss sich gar keine Sorgen machen. Das heißt, Furcht ist nicht in der Liebe, denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht hat mit Strafe zu tun, sagt Johannes in seinem ersten Brief. Das brauche ich nicht mehr. Ich bin schon angekommen. Ich brauche mich nicht mehr zu fürchten. Ich kann mich nicht mehr verirren. Ich bin schon da, weil er schon da ist. Das ist eine Glaubensfrage, ein Vertrauen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern vertraue auf den Herrn. Ohne Angst, nicht ohne Schwierigkeiten, nicht ohne Scheitern oder Probleme mit dem Alltag, der oft so erscheint, dass er ein einziges Problem nach dem anderen darstellt. Es geht ja nicht darum, das Evangelium verkündigt kein Leben, das nur wunderbar ist auf Wolke 7, ohne Krankheit, Schwierigkeiten und irgendwas, sondern es verheißt uns ein Leben, das angekommen ist, ans Ziel kommt. Das dürfen wir leben. Ein gesegnetes Leben, gelungen und am Ziel. Ein Leben, das angekommen ist. Deswegen sagt Jesus im Johannesevangelium, Kapitel 15, bleibt bei mir, bleibt in mir, bleibt. Warum sagt er bleibt? Na, weil du angekommen bist, wenn du glaubst. Deine Aufgabe ist zu bleiben. Und das scheint so schwierig zu sein, zu bleiben, dass das extra sagt. Bleib doch, hier ist doch, hier bei mir bekommst du alles, was du brauchst. Nein, dein, 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 dein. Mein Verstand sagt mir, ich muss das noch probieren, das noch und das und so weiter. Und dann verzettel ich mich in tausend Sachen und er sagt, bleib doch. Du bist doch schon angekommen, was willst du Besseres finden? Manchmal lässt er uns laufen, um zu merken, es gibt nichts Besseres. Und manchmal laufen wir vor diese und jene Wand, um zu merken, dass es nichts Besseres gibt. Aber auch das gehört zum Leben dazu. Und um dahin zurückzukommen, gucken, was wir vorhin hier im Psalm, und damit möchte ich schließen, er krönt dein Handeln mit Erfolg. Erfolg, wie ihn die Welt definiert. Den magst du haben, den gönne ich dir von ganzem Herzen. Mögest du eine wunderbare Position im Beruf haben, mögest du Gesundheit haben bis ins höchste Alter mit allem, was da, mögest du Geld auf dem Konto haben, dann kriege ich eine Lohnerhöhung, weil du was spendest. Nein, mögest du all das gute Materiell haben, ich wünsche dir das von ganzem Herzen. Aber das ist nicht der eigentliche Erfolg, all das geht wieder irgendwann. Das, was hier mit Erfolg gemeint ist, was Gott uns in Segen schenken möchte, dieser Erfolg ist eine Folge der Nachfolge. Erfolg als Folge der Nachfolge. Jesu. Jesus im Herzen verändert mich. Jesus im Herzen bedeutet, ich bin angekommen. Endlich. Ich muss nicht mehr. Ich muss nicht mehr suchen, hier und da. Ich muss mich nicht mehr verwirren lassen von einer Welt, die nur noch Verwirrung bieten kann. Keine Orientierung. Ich bin angekommen. Ich muss mich nicht überall orientieren. Ich bin angekommen. Ich bin da. Ich kann mich nicht verirren. Bleibe in seinem Segen. Bleibe in dem, was er dir schenkt. Und du wirst ein Leben haben, das von innen her erfolgreich ist. Und wenn Gott dann schenken möge, dass es auch äußerlich erfolgreich ist, dass du reich wirst und berühmt und was auch immer dir da vorschwebt, möge es so sein. Aber vergiss nicht, das, was wirklich Segen ist, das kommt von hier. Wenn du das nicht hast, nützt das Äußere auch nichts. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr, dass du segnen möchtest. Du möchtest, dass unser Leben gelingt. Du möchtest uns gute Worte sagen. Gute Worte, die uns prägen, die uns verändern. Du bist das gute Wort selber. Du möchtest dich uns selber sagen. Denn dein Wort ist Fleisch geworden. Dein Wort ist Jesus geworden. Du möchtest dich uns einsprechen in unser Herz hinein, damit du dort lebst. Und wir mit dir. Herr, hilf uns, dass wir das neu verstehen. Dass wir in dir angekommen sind. Und dass wir von da aus ein Leben führen dürfen, das zielgerichtet ist. Ein Leben, das auch anderen diesen Segen weitergibt, sie teilhaben lässt an diesem Guten, was wir haben. Ich danke dir, Herr, dass wir das ergreifen können. Hilf, dass wir das tun, uns öffnen für diesen guten Segen, den du uns anbietest, jeden Tag neu. Amen.
Dem Segen Gottes leben. Aber um den Segen Gottes zu erhalten, brauchen wir auch die Risikobereitschaft, Gott zu folgen. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume.